Kapitel 7. Da machte sich Jerubbaal, das ist Gideon, früh auf mit dem ganzen Volk, das bei ihm war. Und sie lagerten sich bei der Quelle Harod. Das Lager der Midianiter aber befand sich nördlich von ihm, beim Hügel More in der Ebene. Der Herr aber sprach zu Gideon: Das Volk, das bei dir ist, ist zu zahlreich, als dass sich Midian in seine Hände geben könnte. Israel könnte sich sonst gegen mich rühmen und sagen: Meine eigene Hand hat mich gerettet. So rufe nun vor den Ohren des Volkes aus und sage: Wer sich fürchtet und wem graut, der kehre um und flüchte schnell vom Bergland Gilad. Da kehrten etwa 22.000 von Volk um, sodass nur 10.000 übrig blieben. Und der Herr sprach zu Gideon: Das Volk ist noch zu zahlreich. Führe sie hinab an das Wasser. Dort will ich sie dir prüfen. Und von welchen ich dir sagen werde, dass er mit dir ziehen soll, der soll mit dir ziehen. Von welchen ich aber sagen werde, dass er nicht mit dir ziehen soll, der soll nicht ziehen. Und er führte das Volk an das Wasser hinab. Und der Herr sprach zu Gideon: Wer mit seiner Zunge von dem Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle gesondert für sich auf. Ebenso, wer auf seine Knie fällt, um zu trinken. Da waren die Zahl derer, die von der Hand in den Mund geleckt hatten, 300 Mann. Alles übrige Volk war auf die Knie gefallen, um Wasser zu trinken. Und der Herr sprach zu Gideon: Durch die 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch erretten und die Hand und die Midianiter in deine Hand geben. Aber das ganze übrige Volk soll nach Hause gehen. Und sie nahmen die Verpflegung des Volkes an sich und die Schopha-Hörner, aber die anderen Israeliten ließ er alle gehen, jeder in sein Zelt, und er behielt die 300 Mann bei sich. Das Lager der Midianiter aber war unter ihm in der Ebene. Und es geschah in derselben Nacht, da sprach der Herr zu ihm: Stehe auf und geh ins Lager hinab, denn ich habe es in deine Hand gegeben. Fürchtest du dich aber, hinabzugehen, so lasse deinen Burschen Pura mit dir ins Lager hinuntersteigen, damit du hörst, was sie reden. Dann werden deine Hände erstarken, dass du gegen das Lager hinabziehen wirst. Da stieg Gideon mit seinem Burschen Pura hinunter, bis zu den äußersten Vorpfosten, die zum Lager gehörten. Die Midianiter aber und die Amalekiter und alle Söhne des Ostens waren in die Ebene eingefallen, wie eine Menge Heuschrecken, und ihre Kamele waren vor Menge nicht zu zählen, wie der Sand am Ufer des Meeres. Als nun Gideon kam, siehe, da erzählte einer den anderen einen Traum und sprach: Siehe, ich habe einen Traum gehabt. Und siehe, ein Laib Gerstenbrot wälzte sich zum Lager der Midianiter. Und als er an die Zelte kam, schlug er sie und warf sie nieder, so dass sie umstürzten, und er kehrte sie um, das Unterste zu Oberst, und die Zelte lagen da. Da antwortete der andere: Das ist nichts anderes als das Schwert Gideons, des Sohn des Joas, des Israeliten. Gott hat die Midianiter samt dem ganzen Lager in seine Hände gegeben. Als nun Gideon die Erzählung des Traumes und seine Auslegung hörte, da betete er an. Und er kehrte wieder in das Lager Israels zurück und sprach: Macht euch auf, denn der Herr hat das Lager der Midianiter in eure Hand gegeben. Und er teilte die 300 Mann in drei Abteilungen und gab ihnen alle Schopha-Hörner in die Hand und leere Krüge und brennende Fackeln darin. Und er sprach zu ihnen: Schaut auf mich und macht es ebenso. Siehe, wenn ich an den Rand des Heerlagers komme, dann macht auch ihr es, wie ich es mache. Wenn ich und all die mit mir sind in das Horn stoßen, so sollt auch ihr rings um das ganze Lager in die Hörner stoßen und rufen: Für den Herrn und Gideon. Als nun Gideon und die 100 Mann, die bei ihm waren, an den Rand des Heerlagers kamen, zu Beginn der mittleren Nachtwache, als man eben die Wache aufgestellt hatte, stießen sie in die Hörner und zerschlugen die Krüge in ihren Händen. Da stießen alle drei Abteilungen in die Hörner und zerbrachen die Krüge. Sie hielten aber mit ihrer linken Hand die Fackel und in der rechten Hand die Hörner zum Blasen. Und sie riefen ein Schwert für den Herrn und für Gideon. Und jeder blieb an seinem Platz stehen um das Lager her, aber das ganze Lager rannte, schrie und floh. Denn während die 300 Mann in die Hörner stießen, richtete der Herr in dem ganzen Lager das Schwert eines jeden gegen den anderen. Und das Heer floh bis Beth-Sittah gegen Zererat, bis an das Ufer von Abel-Mochala bei Tabat. Und die Männer Israels von Naphtali und Aser und von ganz Manasse wurden aufgeboten und jagten den Midianitern nach. Und Gideon hatte Boten auf das ganze Bergland Ephraim gesandt und sagen lassen, kommt herab den Midianiter entgegen und besetzt vor ihnen das Wasser bis nach Beth-Bara, nämlich den Jordan. Da wurden alle Männer von Ephraim aufgeboten und besetzten von ihnen das Wasser bis nach Beth-Bara, nämlich den Jordan. Und sie fingen zwei Fürsten der Midianiter, Oreb und Seb. Und sie töteten Oreb an dem Felsen Oreb und Seb in der Kelter Seb. Und sie verfolgten die Midianiter und brachten die Köpfe Orebs und Sebs zu Gideon über den Jordan. Das Wort unseres Herrn.
So. Ja. Danke, Daniel. Wir starten heute Abend, geht's weiter mit Gideon, der dritte Abend jetzt schon, der dritte Mittwoch, wo wir uns mit dem Gideon befassen. Und gerade haben wir das siebte Kapitel also gehört. Bevor wir damit starten, seid ihr aber hoffentlich alle hier gut angekommen und trockenen Fußes. Und das Wetter ist schlecht und man ahnt es noch nicht so ganz, aber der Sommer steht vor der Tür. Und damit naht die Schwimmbad, die Freibad. Saison, ne? Und vielleicht erinnert ihr euch noch dran, als ihr mal klein wart, im Schwimmbad wart, an euren ersten Sprung vom 3-Meter-Turm. Bei meinem Sohn ist das noch gar nicht so lange her. Da geht man so ein bisschen hoch und hat vielleicht Angst, ne? Wackelige Knie. Und irgendwann feuern einen vielleicht die Freunde oder die Eltern an oder die Kinder hinter einem drängeln und man fasst sich dann irgendwann den Mut und springt hoffentlich. Und das kann bestenfalls auch die Freunde anstecken, die sich auch noch zieren und irgendwann haben alle diese Herausforderung überwunden. Naja, und der Gideon in unserem Text hier und auch schon die letzten Wochen, der steht natürlich vor einer ganz, ganz anderen Herausforderung. Der Gideon ist berufen als Retter und Richter, um Israel von der Unterdrückung durch die Midianiter zu befreien. Aber auch bei ihm sehen wir so ein bisschen diesen Prozess, dass er erst ängstlich ist, irgendwann Mut fasst und dann sogar andere ermutigen kann. Aber am Anfang, da steht eben erstmal der Sommer. Wir haben ja hier gerade den Sommer, die Zeit der Weizenernte, wie es im sechsten Kapitel heißt. Und am Anfang steht also der Sommer und stehen schlotternde Knie bei Gideon. Gideon hat Angst vor seiner Berufung, die natürlich höher ist als 3 Meter. Und in den letzten Wochen, da haben wir es immer wieder gesehen, der Gideon, der hat so gezögert. Aber Gott, der hat ihm immer wieder Zeichen gegeben. Und zuletzt hat er ihn überzeugt durch diese Wunder mit dem Vlies. Wenn ihr da wart, dann habt ihr es schon gehört. Ansonsten könnt ihr nochmal nachschauen im Kapitel 6, wo Gott also Wunder getan hat, um Gideon zu versichern, ja, ich stehe zu meinem Wort, die Midianiter, die sollen euch nicht länger unterdrücken. Und so hat sich der Gideon dann aufgemacht und hat sich gelagert mit seinem Heer bei der Quelle Harod. Man kann also sagen, er ist so langsam die Leiter hoch, in die Mitte hat er sich vorgetastet von dem Sprungturm. Und jetzt steht er am Ende vom Brett, immer noch mit wackeligen Knien. Aber springen oder nicht, Mann oder Maus. Und das ist ganz spannend. Hier ist er also bei der Quelle Harod und diese Wurzel von dem Hebräischen, dieses Harad, das bedeutet so viel wie ängstlich, erschreckt oder furchtsam. Und das setzt den Ton für vieles, was in dem Kapitel hier folgt. Wir haben nämlich Furcht und Angst auf allen Seiten, wie wir noch sehen werden. Aber wir werden auch sehen, die Furcht, die muss einen nicht lähmen, sondern wir können mit Gott sozusagen den Sprung auch wagen. Aber erstmal wagen wir jetzt den Sprung in den Text, der zeigt, wie aus so einer aussichtslosen Situation ein großer Sieg wird und wie aus Angst Mut werden kann. Und die Erzählung hier im Kapitel 7, die ist so in drei Blöcke eingeteilt. Wir haben diese erste Szene, wo die Truppen aufgestellt und ausgewählt werden, die dann letztlich mit Gideon zum Lager gehen. Dann haben wir Gideon am Lager, erstmal als er diesen Traum hört und später noch im Kampf. Und dann haben wir den dritten Block, die Verfolgung der fliehenden Midianiter. Aber starten wir mal vorne mit der Aufstellung der Truppen und dem Lagebericht, wie es eigentlich hier aussieht, am Anfang von Richter 7. Und es ist, sieht schlecht aus für Israel, aber nicht so schlecht. Der Gideon ist also mit seinen Truppen am Schauplatz eingetroffen und er hat immerhin 32.000 Krieger, also eine wirklich stattliche Armee, zusammengebracht. Aber wenn wir ein Kapitel weiter noch lesen würden, jetzt im Kapitel 8, da erfahren wir dann später, die Midianiter, das sind 135.000, also mehr als das Vierfache an Truppen. Dazu haben die natürlich noch berittene Truppen mit ihren Kamelen, die immer mal wieder aufgetaucht sind, auch schon die letzten Wochen. Und das bedeutet schlechte Karten für Israel. Aber Gott hat also immer wieder den Erfolg zugesichert und hat Mut geschenkt, die nächsten Schritte zu gehen. Zuletzt eben durch diese Fliese, wo sich Gideon Herz gefasst hat und losgegangen ist eben zum Schlachtfeld. Und jetzt soll es also losgehen. Die Entscheidungsschlacht, die steht kurz bevor. Aber am Vorabend von dem Kampf, da meldet sich jetzt auf einmal Gott nochmal zu Wort. Und lesen wir nochmal, was er hier sagt in den Versen 2 und 3. Der Herr aber sprach zu Gideon, das Volk, das bei dir ist, ist zu zahlreich, als dass ich Midian in seine Hand geben könnte. Israel könnte sich sonst gegen mich rühmen und sagen, meine eigene Hand hat mich gerettet. So rufe nun vor den Ohren des Volkes aus und sage, wer sich fürchtet und wem graut, der kehre um und flüchte schnell vom Bergland Gilead. Da kehrten etwa 22.000 vom Volk um, sodass nur 10.000 übrig blieben. Ja, was macht Gott da? Ist es ein kluger Schachzug, mehr als zwei Drittel von der Armee zu entlassen? Und menschlich gesprochen natürlich nicht. Deswegen ist es ja auch so, dass heute auch noch in den meisten Armeen Deserteure bestraft werden. Aber bei Gott ist das anders. Er kann durch viele genauso gut retten wie durch wenige, wie es in 1. Samuel Kapitel 14, Vers 6 heißt. Und so erinnert Gott jetzt Gideon hier an altes Gebot aus seinem Gesetz. Ein Gebot, das der Gideon offenbar nicht mehr kannte oder vielleicht auch in dem Moment nicht kennen wollte. Das steht im 5. Buch Mose in Kapitel 20. Ich lese jetzt die Verse 1 und 8 aus dem sogenannten Kriegsgesetz. Da heißt es, wenn du gegen deinen Feind in den Krieg ziehst und Rosse und Streitwagen siehst, ein Volk, das größer ist als du, so fürchte dich nicht vor ihnen. Denn der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, ist mit dir. Und die Vorsteher sollen weiter mit dem Volk reden und sagen, wer sich fürchtet und ein verzagtes Herz hat, der gehe hin und kehre wieder in sein Haus zurück, damit er nicht auch das Herz seiner Brüder so verzagt mache, wie sein Herz ist. Das ist also Gottes erste Einschränkung, wer überhaupt kämpfen darf. Und in der sehen wir, kämpfen für Gott. Das ist eine freiwillige Sache. Ängstliche Männer müssen nicht in den Krieg ziehen, heißt es im 5. Buch Mose. Gott zwingt niemanden, auch sein eigenes Volk, auch uns nicht, für seine Sache aufzustehen. Und das klingt doch gut, oder? Das lässt sich doch gut auch auf den geistigen Kampf übertragen. Wenn du also zum Beispiel mal wieder spürst, dass da eigentlich in einem Gespräch so die Gelegenheit ist, dass du das Evangelium teilen kannst und es dich innerlich auch drängt, genau das zu machen. Aber dann doch irgendwie deine Furcht, deine Menschenfurcht größer ist, dann wunderbar, weil du musst ja nichts. Zurücklehnen und Gott machen lassen, ist das nicht richtig toll? Aber bestenfalls muss man wohl sagen, jein, wir müssen nichts. Aber aus Furcht können wir es so verpassen, ein Teil von Gottes Werk zu sein, so wie ganze 22.000 Mann hier. Es ist nicht gut, wenn die Angst das Gottvertrauen übertrumpft. Aber bei vielen ist es eben so gewesen und oft genug sicher auch bei uns. So, damit sind die Midianiter jetzt nicht nur mehr als vierfach überlegen, sondern mehr als 13,5-fach. Damit ist die Ausgangslage für Israel rein menschlich gesprochen von wenig aussichtsreich eigentlich zu chancenlos verwandelt. Aber damit noch nicht genug bei Gott. Der setzt jetzt in den Versen 4 bis 7 sozusagen nochmal einen drauf. Ich lese nochmal die Verse 4 bis 7. Und der Herr sprach zu Gideon: Das Volk ist noch zu zahlreich. Führe sie hinab an das Wasser, dort will ich sie dir prüfen. Und von welchem ich dir sagen werde, dass er mit dir ziehen soll, der soll mit dir ziehen. Von welchem ich aber sagen werde, dass er nicht mit dir ziehen soll, der soll nicht ziehen. Und er führte das Volk an das Wasser hinab. Und der Herr sprach zu Gideon: Wer mit seiner Zunge von dem Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle gesondert auf für sich. Ebenso, wer auf seine Knie fällt, um zu trinken. Da war die Zahl derer, die von der Hand in den Mund geleckt hatten, 300 Mann. Alles übrige Volk aber war auf die Knie gefallen, um Wasser zu trinken. Und der Herr sprach zu Gideon: Durch die 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch erretten und die Midianiter in deine Hand geben. Aber das ganze übrige Volk soll nach Hause gehen. Okay, die erste Auswahlrunde, die war jetzt irgendwie noch gut nachvollziehbar, oder? Da gab es ein klares Gebot bei Mose mit einer klaren Begründung auch, weil die Leute eben nicht das Herz von den anderen verzagt machen sollten. Aber bei Runde 2, da sieht es jetzt anders aus. Es gibt kein Gebot im Alten Testament, dass die Leute, die normal trinken, nicht kämpfen sollen. Geschweige denn eine plausible Begründung, warum das irgendwie Sinn macht. Und entsprechend viel Kopfzerbrechen macht das hier dieser Trinktest bei vielen Auslegern. Man fragt sich dann, warum gerade die, die etwas merkwürdig trinken, auserwählt werden. Oft liest man dann halt irgendwie sowas, okay, die waren halt wachsamer, weil die den Kopf jetzt nicht senken mussten, um zu trinken, und dass halt diese 300 dann irgendwie deswegen die besten Kämpfer waren. Aber man übersieht dabei dann den Vergleichspunkt, den Gott so betont. Sie lecken das Wasser, und zwar wie Hunde. Das ist also das Merkmal, das sie hier für den Kampf sozusagen qualifiziert. Und das ist natürlich eine fragwürdige Qualifikation. Wir sagen ja heute bei uns, der Hund wäre der beste Freund des Menschen, aber das war im alten Orient natürlich nicht der Fall. In der Bibel auch sind Hunde eigentlich durchweg negativ belegt. Hunde im alten Orient, die haben in aller Regel keinen Herrn. Die sind wild, die sind unrein, die fressen die Leichen, die auf den Feldern liegen. Das wird über die Hunde gesagt. Und dementsprechend ist im alten Israel Hund ein Schimpfwort. Und man sieht es auch an anderen Wörtern wie Hundeopfer, womit Gott Opfer bezeichnet, die unbußfertig gebracht werden. Oder Hundegeld, das er für den Lohn von Prostituierten benutzt in der Schrift. Was Gott Gideon also mit diesem Trinktest vor Augen führt, ist das, oder was er ihm sagt: Von diesen 10.000 tapferen Kriegern nimm nur die Hunde mit. Nimm die alten Götzendiener, nimm die, die absolut unwürdig sind. Genau durch diesen kleinen Haufen von Leuten, die sich benehmen wie Hunde, die es nicht verdient haben, die ganze Verdorbenheit in Gottes Volk repräsentieren, durch die will ich diese große Erlösung schaffen. Dieser kleinen Rotte will ich einen großen Sieg schenken. Durch diese beiden Tests wird damit unmissverständlich klar: Weder verdankt Israel den Sieg der eigenen militärischen Stärke, noch haben sie sich in irgendeiner anderen Art durch ihren frommen, heiligen Lebenswandel das bei Gott verdient, sondern sie sind eben wie Hunde, unrein und unwürdig. Die Rettung, die Befreiung, das ist allein Gottes Gnade. Genau das ist die Botschaft, und nur so ist auch jedes Rühmen ausgeschlossen, wie das ja Gottes Absicht war, wie wir in Richter 7, Vers 2 auch gehört haben. Also gut, von den 32.000 Kriegern bleibt eine Rotte von 300 Hunden übrig. Auf einen israelitischen Mann kommen damit 450 midianitische Krieger. Das ist die neue Ausgangslage, nachdem die israelitische Streitmacht zum Appell angetreten ist. Am Ende von diesem ersten Block können wir also festhalten: Israel hat weder die Kraft noch das Verdienst vor Gott, um zu einer Rettung zu kommen. Trotzdem dürfen sie teilhaben an Gottes Werk. Ja, jetzt kann es dann also endlich losgehen mit der Schlacht, oder? Aber nein, die neue Situation, die macht Gideon verständlicherweise auch neuen Kummer. Als er sich sozusagen gerade traut, vom Dreier zu springen, schickt Gott dieses kleine Kind im Glauben auf den Zehner oder vielleicht eher noch zum Klippenspringen rauf. Und damit sind wir beim zweiten Block angekommen, bei dem es Gideon mal wieder mit der Angst zu tun bekommt. Aber Gott, der stellt sich hier wieder an Gideons Seite. Er ermutigt Gideon, zum midianitischen Lager zu gehen und sich zu überzeugen, dass, als ihm der Mut noch fehlt, Gott schon am Wirken ist. Und so geht er mit dem Beistand von seinem Knappen hier runter zum Lager, um dieses Gespräch von zwei Wachen zu belauschen. Und wir lesen das nochmal, was hier in Richter 7 in den Versen 13 und 14 steht. Als nun Gideon kam, siehe, da erzählte einer dem anderen einen Traum und sprach, siehe, ich habe einen Traum gehabt und siehe, ein Laib Gerstenbrot wälzte sich zum Lager der Midianiter. Und als er an die Zelte kam, schlug er sie und warf sie nieder, so dass sie umstürzten. Und er kehrte sie um, das Unterste zu Oberst. Und die Zelte lagen da. Da antwortete der andere, das ist nichts anderes als das Schwert Gideons, des Sohnes Joas, des Israeliten. Gott hat die Midianiter samt dem ganzen Lager in seine Hand gegeben. Das ist also der Traum und seine Deutung. Und dieser Traum, der war anscheinend sprechend für die Midianiter. Und klar ist ja auch, wofür dieses midianitische Lager in dem Traum steht. Das braucht jetzt keine großen Deutungskünste. Aber das Gerstenbrot, wird ihr da ohne den Vers 14 drauf gekommen? Die Gerste, die war in Israel damals das Getreide der armen Leute. Und wir wissen eben, wie eben schon erwähnt auch, dass dieser Einfall der Midianiter ins Land zur Zeit der Weizenernte kam. Die Weizenernte findet im Sommer statt, die Gerstenernte aber schon im Frühjahr. Die Gerste war also das, was den Israeliten noch geblieben war. Und die taugt also auch als Bild für dieses verarmte Israel. Und jetzt kommt also dieses arme Gerstenbrot und überrollt das midianitische Lager. Und genau das aus dem Mund von den Feinden zu hören, das führt Gideon dann in die Anbetung und auch zu Taten. Es lässt ihn endlich den Sprung wagen. Und hier ist jetzt der Wendepunkt erreicht. Gott nimmt Gideon und den Israeliten die Furcht und er hat sie auf die Midianiter gelegt. Der Traum ist dafür jetzt nicht ursächlich, der verdeutlicht nur, dass hier entgegen von aller Wahrscheinlichkeit was gekippt ist. Dass Gott dafür gesorgt hat, dass die Midianiter wissen oder zumindest ahnen, dass es jetzt schlecht für sie aussieht. Und der Gideon, der weiß es jetzt auch. Und in dem Moment kann der Gideon endlich von dem Jetzt sozusagen in diese siegreiche Zukunft blicken, sodass er Mut fasst. Und so ermutigt geht der Gideon die Sache jetzt auch konsequent an. Und wie er das macht, das ist spannend. Er legt sich nämlich einen genauen Plan zurecht. Das Lager, das soll heimlich von drei Gruppen Leuten umstellt werden. Und dann sollen die genau beim Wachwechsel, so die mittlere Nachtwache, das war so um 10 Uhr rum, sollen die also alle losschlagen, die Kämpfer mit Lärm und sollen ihre Fackeln sichtbar werden lassen. Genau dann also, wenn da eh schon bewaffnete midianitische Wachen durchs Lager stapfen, da sollen die Israeliten, die noch da sind, einen Großangriff ja, den Feinden suggerieren. Und der Plan, der geht dann Gottes Hilfe auf. Die Midianiter, die geraten in Verwirrung. Die halten wahrscheinlich die Wachen, die gerade zur Wachablösung durchs Lager kommen, für Feinde und fliehen um ihr Leben und einer kämpft gegen den anderen. Und ja, in diesem Vorgehen von Gideon, da liegt auch für uns eine spannende Einsicht, weil obwohl Gideon und auch allen Soldaten ohne Zweifel jetzt ganz klar ist, dass sie eigentlich aus eigener Kraft völlig chancenlos sind, gibt der Gideon in seiner Funktion doch sein Bestes. In dem Wissen, dass eigentlich alles von Gott jetzt abhängt, plant und taktiert er so, als würden Sieg oder Niederlage doch an seiner Führung liegen. Und ja, uns als Christen, uns schenkt Gott ja, wie hier dem Gideon auch, durch sein Wort immer wieder einen Blick in diese große Zukunft, die vor uns liegt. Und wir dürfen hoffentlich wie der Gideon daraus auch Zuversicht schöpfen. Das Wissen, dass Gott uns am Ende den Sieg schenken wird, das entbindet uns aber jetzt nicht davon, dass wir auch wohl überlegt handeln wie der Gideon hier. Wenn wir also Gottesdienst feiern, wenn wir das Evangelium teilen oder auch wenn wir einfach nur beten oder Bibel lesen, dann dürfen wir das schon planen, dann dürfen wir systematisch und überlegt agieren. Dass Gott in diesen Dingen wirkt, das steht dem nicht entgegen. Man dämpft jetzt nicht irgendwie den Geist, wenn man eine durchdachte Liturgie hat, oder man ist nicht verführerisch oder manipulativ, wenn man eine Evangelisation plant. Im Vertrauen darauf, dass allein Gott das Gelingen schenken kann, sollen und dürfen wir unser Bestes dazugeben. Im Glauben und in allen anderen Dingen im Grunde auch. Wir müssen uns nur davor hüten, eben den von Gott geschenkten Erfolg am Ende dann auf unsere Rechnung zu schreiben. Eine Versuchung, in der wir natürlich immer wieder geraten können und vor allem dann, wenn wir uns Mühe gegeben haben und uns angestrengt haben. Und genau deswegen erwählt Gott eben hier diese 300 Hundemänner sozusagen, und statt irgendwie eine ansehnliche Armee in den Kampf zu schicken. Und er schenkt ihnen hier den Erfolg. Und der Gideon, der hat Gott dafür schon vorausschauend gepriesen und angebetet, wie es im Vers 15 heißt. Ja, und was ist mit uns? Werden wir Gott auch in einem vielleicht Verzweifelten heute loben dafür, dass er uns in einem kleinen Haufen Hunde, wenn man so will, dass er uns einen so unfassbaren Sieg schenken will? Dass wir in Ewigkeit an seiner Seite stehen dürfen, ohne irgendeine Not oder Feindschaft. Wir sollten es tun, wir sollten Gott dafür preisen, weil egal, ob wir mal jetzt mit wehenden Fahnen ins Himmelreich einziehen oder eben hinkend und uns fast verzweifelt über die Schwelle schleppen, am Ende ist beides Gottes Gnade allein zu verdanken, die er uns ja fest versprochen hat. Im Grunde sind eben auch wir Hunde. Wir sind eine Erlösung eigentlich nicht wert. Und doch wird sie uns von Gott geschenkt. So, und das wäre jetzt eigentlich ein gutes Schlusswort für die Predigt, aber so endet der Text hier noch nicht. Da kommt noch dieser dritte Block, auf den ich noch kurz eingehen will. Am Ende schwenkt jetzt der Blick nochmal weg von dem unmittelbaren Schlachtfeld hin auf die Israeliten, die zuerst nicht beteiligt waren an dem Kampf, an diesem Plan, und auf die fliehenden Gegner, auf die Fürsten der Midianiter. Die einen, die israelitischen Stämme, die lassen sich jetzt von Gideons Mut und von den 300 Mann anstecken. Die finden jetzt selbst Mut, den Feinden nachzusetzen und wollen teilhaben an Gottes Sieg. Die anderen, die midianitischen Fürsten, Oreb und Zeb, die lassen sich anstecken von der Furcht von ihren Kämpfern. Und die verstecken sich auf einem Felsen und in der Kälte, um diesem göttlichen Gericht zu entgehen und haben dabei aber keinen Erfolg. Während also ganze Stämme in Israel Mut finden, Anteil zu haben an der Erlösung, auf die diese 300 schon immer gehofft haben, gehen die feindlichen Fürsten hier zugrunde. Und Oreb und Zeb, die enden letztlich da, wo der Gideon am Anfang stand. Gideon fand sich am Anfang von Kapitel 6, wenn wir nochmal zurückblicken, nah bei einem Felsen, als er gerade Weizen getroschen hat, in der Kälte. Und er war ängstlich und verzagt. Und jetzt sind die midianitischen Fürsten da angekommen, auf einem Felsen und in der Kälte, sind ängstlich und verzagt, und anders als Gideon finden sie hier ihr Ende. Und das ist der doppelte Ausgang von dieser Erlösung. Während ein ganzes Volk durch dieses Vorangehen von einer kleinen Schar Mut fasst und auf eine Zeit der Ruhe jetzt zusteuert, verliert ein anderes seinen Mut und seine Herrschaft und findet ein jähes Ende. Und es nimmt ein Stück weit diesen doppelten Ausgang von der ganzen Weltgeschichte auch vorweg. Und alles hängt davon ab, ob wir uns letztlich diesem von Gott berufenen Retter anschließen oder ob wir Feinde bleiben. Während Gideon aber ein Mensch ist und keine bleibende Ruhe bringen konnte, der auch keine perfekte Herrschaft bringen wird, wie wir sicher nächste Woche hören werden, ist es mit dem anderen, mit dem wahren Erlöser von uns, mit Jesus Christus, anders. Er bietet uns eine ewige Befreiung an, wenn wir seinem Ruf nur folgen wollen. Wir können zum Abschluss also noch festhalten: Israel steht unfähig und unwürdig zur Erlösung vor Gott, ganz so wie wir. Aber diese kleine Schar von 300 unwürdigen Menschen, den Hunden, wie es da heißt, die kann dank ihres Anführers Großes erreichen, die Feinde bezwingen und andere ermutigen. Und das ist doch unterm Strich eine wunderbare Ermutigung für uns als Gemeinde. Wir sind vielleicht wenige, wir sind ganz bestimmt unwürdig, aber dank unseres Retters und unseres Richters Jesus Christus können auch wir Großes erreichen, Herausforderungen überwinden und Menschen gewinnen. Lass uns dafür ja entgegen aller Furcht und aller Zweifel ganz auf Gott vertrauen und dabei unser Bestes geben. Mit Gott, da können wir es machen wie Gideon und Israel hier und den Sprung sozusagen wagen. Amen.